Inforadio Podcast.
Ich glaube, man kann sich glücklich essen, sagte ein Mann, der kürzlich zum zweiten Mal zum besten Küchenchef der Welt gewählt wurde. Sein Restaurant Noma, die Abkürzung steht für nordisches Essen, befindet sich in Kopenhagen und dort ist René Redzepi als Kind mazedonisch-dänischer Eltern auch aufgewachsen. Nun mögen Sie sich fragen, warum erzähle ich Ihnen die Geschichte? Weil bisher, für mich jedenfalls, die dänische Kochkunst nicht unbedingt im Ruf stand, außergewöhnlich gut zu sein. Es sei denn, man mag Hotdog und Möhrebröt und rote Grütze. Aber es gibt eben auch Ausnahmen der Regel und der weltbeste Koch ist ein Däne. Und er hat diesen Satz gesagt, ich glaube, dass man sich glücklich essen kann, der dann auch schon wieder typisch ist für das Land, über das wir heute reden wollen, wenn man internationalen Studien glauben darf. Sind die Dänen, so heißt es, mehrheitlich glückliche und zufriedene Menschen? Auch hier bestätigen natürlich Ausnahmen die Regel. Herzlich willkommen zur ersten Botschafter-Matinee im neuen Jahr. Wir sprechen heute über Dänemark und ich freue mich sehr, Per Paulsen-Hansen auf dem Podium begrüßen zu dürfen, seit einem guten Jahr der Vertreter des Königreichs in Deutschland. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Bernd Henningsen ist Professor für Skandinavistik an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Hallo und schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Und Knut Rohmer ist Literaturwissenschaftler, Schauspieler, Autor und Sie sind Sohn deutsch-dänischer Eltern. Herzlich willkommen. Und wir sind heute mit der Sendung, ganz außergewöhnlich, zu Gast in der dänischen Botschaft, wofür ich mich an dieser Stelle schon mal sehr herzlich bedanken möchte. Wir wollen in der kommenden Stunde über Dänemark und Deutschland sprechen. Wir wollen auch über Dänemark und Europa sprechen. Das Land hat bekanntlich am 1. Januar die Ratspräsidentschaft übernommen. Wir wollen über die aktuelle Situation reden. Seit Herbst regiert eine Minderheitsregierung in Kopenhagen aus Sozialdemokraten, Sozialliberalen und Sozialistischer Volkspartei. Aber beginnen wollen wir mit der Frage, was wissen wir eigentlich voneinander, die Dänen und die Deutschen, so nah und doch so fremd, Herr Botschafter. Dänemark ist ja für viele Deutsche ein begehrtes Urlaubsland. Die Menschen dort sind freundlich, die Straßen gut ausgebaut, von den kulinarischen Höhepunkten habe ich gerade schon gesprochen. Aber irgendwie wissen wir relativ wenig voneinander, oder?
Also meine Erfahrung ist, dass Dänemark und die Dänen haben einen sehr guten Ruf in Deutschland. Und das freut mich. Das hängt damit zusammen, dass wir sind Nachbarländer. Wir haben eine harmonische Zusammenarbeit im Ganzland. Es gibt einige Fragen, die wir diskutieren, aber im Großen und Ganzen geht es ganz harmonisch. Und dann haben wir jetzt ganz aktuell etwas anderes Gemeinsames. Wir sind in derselben Qualifikationsgruppe für die Europa-Fußballmeisterschaft.
Ja, das habe ich auch gehört.
Und da sehe ich meine Möglichkeit und die Möglichkeit der Botschaft dazu beizutragen, dass Dänemark und Deutschland weitergehen.
Gut, aber ich sage es noch mal ein bisschen genauer. Sie haben den Fußball jetzt schon selber angesprochen. Ansonsten, wenn wir über Dänemark hören in Deutschland, und Sie haben recht, Dänemark hat ein ausgesprochen positives Image hierzulande, ja, dann fällt einem ein Legoland und Bierland, hört man dann viel. Und dann weiß natürlich auch einer noch, dass es Hans Christian Andersen gab, vielleicht auch noch den Karikaturenstreit. Ärgert Sie denn das manchmal, dass Ihr Land auf sowas reduziert wird? Oder sagen Sie, nö, damit kann ich eigentlich ganz gut arbeiten, jetzt muss es nur auch ein bisschen weitergehen?
Ich finde, dass wir sind auf einer guten Stufe, wie man auf Dänemark sieht in Deutschland. Man kann ja alles besser machen. Und das ist die Arbeit für uns hier in der Botschaft, für mich auch als dänischer Botschafter.
Dann bleiben wir aber noch ein bisschen dabei, Herr Professor Henningsen. Sie haben in Ihrem Buch über Dänemark von einer gepflegten Unwissenheit geschrieben. Also jedenfalls so war es auch, als Sie sich anfingen, mit dem Land zu beschäftigen. Sie kommen auch aus der Grenzregion, Sie sind in Flensburg aufgewachsen. Kann man denn sagen, dass das für beide Seiten gleichermaßen gilt? Oder wissen zum Beispiel die Deutschen sehr viel weniger über Dänemark als die Dänen über die Deutschen?
Man sollte gerne zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung unterscheiden. Die veröffentlichte Meinung ist manchmal schrecklich, in Dänemark über Deutschland. Aber ich finde sie manchmal auch in Deutschland ziemlich ignorant, was Dänemark betrifft. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir in einer ganz guten Waage, um Herrn Botschafter etwas anders zu zitieren. Ich erinnere mich, ich habe lange Jahre in München gelebt. Ich war als Fußgänger in den 70er Jahren unterwegs und neben mir hielt plötzlich ein Auto mit dänischem Kennzeichen. Und das Fenster wurde runtergekurbelt und ich wurde auf Dänisch nach dem Weg gefragt. In München. und ich habe auf Dänisch geantwortet. Es gab keine Verwunderung im Auto. Das wurde als selbstverständlich aufgefasst, dass man in München Dänisch spricht und versteht. Und ich denke, mit einer ähnlichen Selbstverständlichkeit gehen noch viele Deutsche durch Dänemark. Ich erinnere mich an die ewigen Auseinandersetzungen mit meiner Verwandtschaft, das Dänische sei doch fast Plattdeutsch. Und man könne doch auf Plattdeutsch in Dänemark verkehren. Das kann man eben nicht, weil das Dänische und das Plattdeutsche sind zwei verschiedene Sprachen. Aber das ist sehr, sehr kompliziert, den Leuten beizubringen.
Gut, Sie waren jetzt beide ja sehr moderat, auch in dem, was Sie über das deutsch-dänische Verhältnis erzählt haben, beschrieben haben. Ich will mal noch einen anderen Aspekt hinzubringen und Knut Rummer, darüber können Sie erzählen, was nämlich passiert, wenn sich Bilder dann auch verfestigen. Ihre Mutter kam aus Deutschland, Ihr Vater ist Däne und Ihre Kindheit, darüber haben Sie ein Buch geschrieben, die Kindheit in den 60er Jahren, war damals noch stark geprägt von Ressentiments gegenüber allem Deutschen. Ihr Roman »Wer blinzelt, hat Angst vor dem Tod« hat eine ziemliche Welle in Dänemark ausgelöst. Also da wurde auch heftig drauf reagiert. Warum? Haben Sie damit im Grunde genommen an einem Tabu gerührt oder haben Sie ein Thema aufgegriffen, was viele vergessen haben wollten?
Ja, also mit großer Freude. Nicht? Ich habe da auf den WNC gehauen. Nicht? Skandal ist die Mutter des Ruhmes und der Bestseller. Aber nee, also und das Komische ist, das war eigentlich da schon fast eine tradierte Frage, weil das kommt ja von weit her. Das kommt von den 60er Jahren und den 70er Jahren. Das kommt aus der Provinz. Nicht? Und die Einstellung zu Deutschland ist völlig sozialgeschichtet, geografisch und auch generationsmäßig. Aber als Kind in den 60er Jahren, da in der dänischen schwarzen Provinz, war das nicht amüsant. Und als Bastard, als Zweisprachiger, also das hört man nicht mehr, aber meine Kindheit war ja in der deutschen Kultur und Sprache wie ein glasierter Apfel getaucht. Nicht? Und da hat man das Ohr, weil man ist irgendwie Spion im Hause der Nation. Weil ich weiß ja genau, wie es läuft mit den Dänen und den Deutschen und was die über die Deutschen sagen. Und wie es in allen James-Bond-Filmen war, war es auch so in Dänemark, nicht? Dass die Deutschen waren immer die Mistkerle, nicht? Und die Verbrecher, nicht? Und die dummen Deutschen. Und man hat sich lustig gemacht, wenn die da ertranken an der Ostsee, nicht? Und hat sie immer miese Trinks gegeben und sie müssten immer doppelt bezahlen und immer Schuld abzahlen, nicht? Wenn man so aufwächst, findet man das ja nicht sehr amüsant, nicht? Das hat sich aber sehr geändert. Also,
ja, darauf wollte ich gerade hinaus, weil Sie sagen ja, das war ein Phänomen. Sie beschreiben Ihre Kindheit in den 60er Jahren. Ihr Buch ist 2007, glaube ich, in Dänemark rausgekommen. Oder ein bisschen
2006, zur Fußballmesse. 2006. Wo neue Winde wehten plötzlich. In Deutschland, wo man plötzlich mit Fahnen wieder rumlaufen konnte. Und in Dänemark wusste ich, jetzt ist es, der Krieg ist vorbei.
Gut, aber dennoch hat es ja eine heftige Reaktion gegeben auf das Buch.
Ja, aber das ist ja auch so, weil Dänemark hat ja einen Klaps, nicht? Hat ja auch diesen Knacker 1864 und diese Nation, die immer schrumpft, nicht? Und irgendwie wurden wir dann zuletzt so klein, dass irgendwie ist Dänemark Südschweden und Norddeutschland, nicht? Und wenn sich da ein Däne und ein Deutsche oder wenn ein Schwede und ein Deutsche ein Kind kriegen, ist das ein Däne. Und da muss man sich ja national immer eifrig ausgrenzen und es sind ja nicht nur die Deutschen, die doof sind. Die Schweden sind ja auch doof, nicht? Sind alle doof und dann fühlt man so ein bisschen nationalen Stolz und ach, wir sind doch das größte Volk der Welt, nicht? Dieses winzige Ding, nicht? Und das gehört eigentlich so zur identitätmäßigen Abgrenzung, dass man sich dann dänisch fühlen kann, nicht?
Gut, aber das, was Herr Rummer gerade sagt, Herr Botschafter, das rekurriert natürlich auf die dänische Geschichte. Also Sie haben es ja im Grunde genommen schon angesprochen. Dänemark war mal ein sehr großes Reich, hat viel Territorium abgegeben im Laufe der Jahrhunderte.
Ich fühle nicht, dass Dänemark so steht zwischen Deutschland und Schweden, wie Herr Rummer sagt.
Ich bin auch kein Botschafter.
Muss daran erinnern, dass wir haben die älteste Monarchie in der Welt, in Dänemark. Der erste dänische König war Gorm der Alte. Und die jetzige Königin Margrethe II. Hat eben am letzten Wochenende sein 40-jähriges Regentjubiläum gefeiert. So, das heißt, Dänemark ist kleiner geworden, aber es ist bestimmt nicht verschwunden, also es bleibt, wo es ist. Man muss ja auch erinnern, dass wir haben ja nicht nur Dänemark, wir haben auch Grönland und die Färöer, die eine große Selbstverwaltung und Souveränität haben. Aber das gibt auch Dänemark eine andere, sozusagen atlantische Dimension. Aber wir haben nur einen Nachbarn, einen richtigen Nachbarn, und das ist Deutschland. 68 Kilometer Grenze.
Immerhin, ja.
Ja.
Herr Henningsen.
Was wäre passiert, wenn die schleswig-holsteinische Revolution 1848-51, was dann also der erste Schleswigsche Krieg geworden ist, wenn die Revolution erfolgreich gewesen worden wäre und wenn Schleswig-Holstein ein souveräner Staat geworden, was die Schleswig-Holsteiner ja damals wollten, dann hätten wir zwischen Dänemark und Deutschland einen Pufferstaat gehabt. Wäre unser Verhältnis vielleicht ein besseres gewesen? Wäre es vielleicht sogar auch schlechter geworden? Ich weiß es nicht. Aber diese Vorstellung, diese Vision oder die Interpretation, dass das Verhältnis natürlich mit der Grenze zu tun hat, die man unmittelbar miteinander hat, und nicht eben, wenn noch etwas dazwischen liegt. Die Briten haben ja eine ähnliche Auffassung von den Deutschen wie die Dänen. Wenn es hart auf hart kommt, das ist immer die Nazi-Karte, die dann gezogen wird. Oder wir erleben das jetzt auch in Griechenland immer wieder. Damit müssen wir leben. Aber
nicht mehr.
Diese, doch, ich glaube, das wird ewig bleiben.
Ich war sehr
froh.
Aber
Sie sagen ja, da hat sich was verändert.
Es hat sich sehr viel verändert. Mhm. Also, und das Komische war, dass die letzten 10 Jahre haben wir eigentlich ein politisches Zerrbild vom eigentlichen Dänemark gehabt, weil wir so eine recht nationalistische parlamentarische Grundlage für die eigentliche liberalistische Regierung hatten. Ich wurde so froh, als dann diese Pia zum letzten Mal diese nationalistische Karte gezogen hat und diese Symbolpolitik gemacht hat und da diese neue Grenze nach Deutschland machen wollte und dann plötzlich wieder mit diese Nazi-Karte anfing, und da haben also die dänischen EU-Parlamentariker haben, und zu meinem Stolz, haben gesagt, wenn man gegenüber die Deutschen die schlecht macht, macht man mich schlecht. Und das war eine Identifizierung mit einer deutschen Gefühlswelt, die ich war so stolz auf den. Nicht? Also das geht nicht mehr.
Herr Botschafter, Sie haben ja auch gesagt, da hat sich viel getan. Also so ein Stichwort war ja auch schon Fußball-Weltmeisterschaft. Auch da hat ja Deutschland ein ganz anderes Bild von sich gegeben. War ein weltoffenes, freundliches Land und guter Gastgeber. Dennoch nochmal, woran mangelt es Ihrer Meinung noch am stärksten am gegenseitigen Verständnis?
Ich glaube, dass wir in Dänemark müssen mehr machen mit dem Kenntnis zur deutschen Sprache. Das ist jetzt schlechter geworden in den dänischen Schulen. Deutsch ist nicht länger obligatorisch. Das war es früher, wenn ich war Schüler. Mein Deutsch ist nicht perfekt, aber es geht.
Sehr gut.
Aber jetzt zum Beispiel meine Töchter, zwei von ihnen haben keinen Deutschunterricht in den Schulen bekommen. Und wie ich sage, Dänemark hat einen Nachbarn. 80 Millionen Deutschen sind hier. Auch für die dänische Geschäftsleute ist es sehr wichtig, dass man Deutschland kennt, auch deutsche Kultur kennt. So, das wollten wir gern dafür mehr machen in Dänemark. Wir werden versuchen, Deutsch in Dänemark mehr zu verbreiten.
Herr Henningsen, Sie haben es ja nun mit Studenten zu tun, die sich für das Land interessieren.
Ja, okay. Schweden ist nach wie vor attraktiver unter den Studierenden, zumindest so, was die Zahlen betrifft. Also nicht nur hier bei uns in Berlin, das ist im Fach allgemein, ist das so. Vielleicht liegt es auch daran, dass Kopenhagen so dicht ist. Darf ich noch ein Wort anfügen zu dieser veränderten Deutschlandbild in Dänemark? 89-90, als sich die deutsche Wiedervereinigung anbahnte, man wusste noch nicht genau, in welche Richtung das ging, Uffe Ellemann-Jensen, der damalige Außenminister, und Hans-Dietrich Genscher zusammensaßen und anschließend darüber berichtet wurde in den Zeitungen. Dann konnte man mit einer Regelmäßigkeit feststellen, dass die Überschrift der zugehörigen Zeitungsartikel, da kam immer das Wort Großdeutschland vor. Stor Tyskland. Wenn man den Artikel dann las, war dieser Hintergedanke überhaupt nicht mehr in der Berichterstattung. Es war nur die Überschrift. Da wurde an etwas appelliert, was mit der Vergangenheit zu tun hatte, mit einer Angst des kleinen Landes, das einige Male misshandelt worden ist von den Deutschen. Das ist heute offensichtlich nicht mehr möglich, weil Deutschland diese Politik nicht betrieben hat nach 1990, 91 und so weiter, nach der Wiedervereinigung. Es ist also eine entspanntere Haltung zu Deutschland feststellbar. Umso überraschender war dann bei dem Grenzkonflikt im vorigen Jahr, dass in der Tat von der dänischen Volkspartei diese Nazi-Karte wieder gezogen wurde.
Ja, aber die haben ja einen Klaps und repräsentieren die 15% in Dänemark, die einen Klaps haben.
Das wäre mein Argument. Also es handelt sich um zwischen 12% und 14%, die dadurch repräsentiert werden. Das muss man sich manchmal dann eben auch überlegen.
Dann bedanke ich mich erstmal für diese erste Runde. Ein gutes Stichwort ist gegeben. Wir unterbrechen jetzt kurz für die Schlagzeilen und werden dann nach den Nachrichten über Dänemark heute, die innenpolitische Situation sprechen. Als die Sozialdemokratin Helle Thorning-Schmidt im vergangenen Jahr die erste Regierungschefin Dänemarks wurde, machte sie schnell klar, dass harte Zeiten auf das Land warten, aber wir packen gemeinsam an, sagte sie, nach einem Jahrzehnt der Isolationspolitik, die die rechtsliberal-konservativen Vorgänger auch unter dem Druck der EU-feindlichen dänischen Volkspartei betrieben hatten, sollen nun die Ausländergesetze wieder entschärft werden. Die umstrittenen Grenzkontrollen, darüber haben wir eben schon gesprochen, wurden bereits abgeschafft. Und die Ministerpräsidentin möchte Dänemark zurückführen in den Kreis der engagierten und verlässlichen EU-Partner. Als überzeugte Europäerin ist sie genau die Richtige für die Ratspräsidentschaft, kommentierten denn auch viele. Forum die Botschaftermatinee heute mit Per Paulsen-Hansen, dem Botschafter des Königreichs in Deutschland, Bernd Henningsen, Professor für Skandinavistik an der Humboldt-Universität und Knut Rohmer, Literaturwissenschaftler und Autor. Herr Botschafter, wir sprechen über ein glückliches Land, wenn wir über Dänemark reden, über glückliche Menschen, dabei waren wir schon, mit einem hohen Lebens- und Bildungsstandard, einer offenen, liberalen, egalitären Gesellschaft, so jedenfalls hörte man es ja auch immer. Und dann machte ausgerechnet dieses Dänemark in den vergangenen Jahren vor allem Schlagzeilen mit Fremdenfeindlichkeit und einer sehr rigiden Asylpolitik. Kriege ich im Kopf nicht zusammen. Wie kann man das erklären?
Ich glaube, man kann es erklären in verschiedenen Richtungen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass in Dänemark haben wir eine andere politische Korrektheit, als man hat es hier in Deutschland oder zum Beispiel in Schweden. Und das heißt, dass wir haben eine Tradition für eine sehr harte, eine sehr direkte Debatte, politische Debatte, Gesellschaftsdebatte. So, das ist eine Dimension davon, dass wir sind sehr direkt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Dänen nicht so sehr höflich sind. Die Deutschen sind unserer Meinung nach sehr, sehr höflich. Und die Umgangsformen sind ganz andere in Deutschland als in Dänemark. Wir sind direkt. Wir sind ganz hart und oft ganz unhöflich. Und das hat auch die politische Debatte geprägt. Mhm. Aber ich wollte auch sagen, dass ich sehe das nicht als ein eindeutiges negatives Phänomen, sondern auch, dass es auch zeigt auch eine Transparenz und Offenheit in der dänischen Gesellschaft.
Bernd Henningsen, aber auch an Sie nochmal die Frage, auch gerade vor dem Hintergrund der Geschichte, und wir haben es ja nur ein bisschen angesprochen im ersten Teil, vor dem Hintergrund der Geschichte, lässt sich das erklären, was der Botschafter auch gerade gesagt hat, dieses sehr strikte nach innen?
Also wenn man das über die lange Periode sich betrachtet, das ist ja auch etwas, was man meistens in Deutschland nicht weiß. Dänemark ist ja nie von einer Partei regiert worden. Es hat ja immer, Koalition, seitdem es ein politisches, demokratisches System seit dem Ersten Weltkrieg also gegeben hat, ja, und dann häufig Minderheitsregierungen. Das ist etwas, wovon die deutsche politische Kultur vielleicht etwas lernen könnte. So etwas geht, sowas funktioniert ja in Deutschland nicht. Das hat zur Voraussetzung, dass man sich zusammensetzt, dass man miteinander redet und dass man Kompromisse schließt. Dass man die Meinung des anderen akzeptiert. In Deutschland ist ein Kompromiss immer faul. Es ist immer fauler Kompromiss. Warum eigentlich ist ein Kompromiss faul? Ich verstehe das nicht. Die letzten 10 Jahre waren aber dadurch gekennzeichnet, dass es eine stabile Mehrheit gab in der Politik. Diejenigen, die regierten, konnten auch gewiss sein, dass sie das, was sie wollten und meinten, auch durchsetzen konnten. Also brauchten sie die anderen gar nicht. Das erklärt zu einem guten Teil auch die Härte der politischen Auseinandersetzung während der letzten 10 Jahre in Dänemark, die, ich habe es so geschrieben auch, mich manchmal an die Schlussphase der Weimarer Republik erinnert hat. Es war ein recht unerträgliches politisches, kulturelles Klima im Lande, wo diejenigen, die eine andere Meinung hatten, runtergemacht worden, um es mal etwas flapsig zu sagen. Also so wie der Herr Botschafter auch sagte, eine sehr harte politische Auseinandersetzung hat stattgefunden. Unter der Oberfläche ist das Milieu, ist die Kultur autoritärer, als sie scheint und auch als wir miteinander umgehen. Also ich sage das meinen Kollegen auch in Dänemark, an der Uni, den Tonfall, den ihr gegenüber euren Studenten anschlägt, den könnte ich mir nicht leisten hier in Deutschland. Also da ist etwas passiert zwischen oben und unten. Vielleicht sollte man eher sagen, bei uns ist da einiges passiert. Das hat man von draußen vielleicht nicht so gemerkt.
Aber nochmal zu Ihrem Punkt, Herr Rohmer. Sie haben ja gesagt, Sie haben die letzten 10 Jahre eher als düstere Jahre wahrgenommen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, ja, ich meine, die wollten liberalistische ökonomische Politik machen, nicht? Also Steuererleichterungen und weiß ich nicht, und haben dafür ihren Charme über Bord geschmissen und haben dann so eine nationalistische, fremdfeindliche Politik. Die Fremden mussten dafür zahlen, dass die andere Steuererleichterungen kriegten, nicht? Und das wurde immer peinlicher und peinlicher für den dänischen Außenminister, nicht? Weil er musste immer eine Politik repräsentieren, die er eigentlich gar nicht haben wollte, nicht? Aber das Portemonnaie hat gewonnen, nicht? Und das war so auch der letzte Versuch von den Kleinbürgern, sich da eine Illusion von einer dänischen Einheitskultur. Da gab es dann plötzlich einen nationalen Kanon, Geschichtskanon, Musikkanon, Architekturkanons. Ach, die dänische Einheitskultur, nicht? Und da wollten die Politiker sich eigentlich sogar in den Geschichtsunterricht in den Schulen einmischen. Was da für eine Geschichte. Wenn man hier über das dänische Bewusstsein über die Deutschen und das deutsche Bewusstsein über die Dänen, das ist eigentlich Geschichten erzählen. Mhm. Und die Dänen müssen auch eine andere Geschichte über sich selber erzählen lernen. Und das ist schwierig, weil über 60 Jahre hat da sich was eingebürgert, automatisch was unbewusste nationale Stereotypien und so, die überhaupt keinen Wirklichkeitsgrund haben. Diese automatische Stereotypien loszuwerden.
Aber bei dem deutsch-dänischen Verhältnis waren wir ja schon. Was ich jetzt ganz gerne von Ihnen wissen wollte, war, wie das dänische Bild, was wir uns von Dänemark gemacht haben zum Beispiel, wie sich das dann auch beißt mit dem, was in den letzten 10 Jahren passiert.
Die Dänen müssen jetzt lernen, eine neue Geschichtsschreibung über Dänemark zu machen. Dass zum Beispiel, wenn man 60 Jahre lang vergisst, dass Dänisch und Deutsch ist sowieso ist dasselbe. Das gibt so viele deutsche Namen, deutsche Geschichte in Dänemark. Die erste richtig schöne dänische Karte, Landkarte, wurde von Johannes Meyer gemacht. Also ich meine, ein Deutscher hat die dänische Karte gezeichnet. Ich meine, das ist ja Blödsinn. Und die Dänen müssen lernen, wieder mit das Bewusstsein von der deutschen Gegenwart in Dänemark, der lebendigen Gegenwart. Und dann wird sich auch das, wenn wir wieder Deutsch lernen müssen. Ja, die Sprache ist eines, aber wir müssen auch die Geschichte wieder aufarbeiten und eine neue Geschichte über Dänemark und Deutschland erzählen.
Das sieht jetzt so aus, als ob wir auch wieder zu neuem Schwung, sage ich mal, in dem deutsch-dänischen Verhältnis kommen. Ich habe schon die neue Ministerpräsidentin erwähnt. Sie ist auch Europaexpertin. Sie hat ihre politische Karriere, glaube ich, in Brüssel begonnen. Sie hat dort 5 Jahre im Europaparlament gesessen. Ja, und nun regiert sie wieder eine Minderheitsregierung, ja offenbar auch typisch dänisch, nämlich eine Koalition.
Mit einer Koalition.
Herr Botschafter, wie stabil ist das Bündnis?
Wie Professor Fenningsen gesagt hat, haben wir eine sehr, sehr lange Tradition, nicht nur für Koalitionen, sondern auch für Minderheitskoalitionen. Mhm. Und das gibt eine Tradition für Kompromisse, für Zusammenarbeit im dänischen politischen Leben. Muss ich auch sagen, dass das Bild von Dänemark als ein fremdfeindliches, rechtspopulistisches Land, finde ich nicht korrekt. Mhm. Und ich habe ja bemerkt, auch in den ganz vielen Kommentaren in der deutschen Presse, dass man oft schreibt darüber als ein historisches Fakt, so ist es oder so war es in Dänemark. Und das Bild erkenne ich nicht wieder. Also ich meine noch einmal, dass wir haben eine andere Debattentradition und das gibt diese Ausschläge, oder wie man sagt, Effekte im Bild von Dänemark. Aber die dänische politische Tradition ist, man muss eine Mehrheit finden, und es war ja auch nicht so unter der früheren Regierung, dass man immer die Mehrheit hatte zu der einen Seite in der politischen Zusammenarbeit.
Naja, also, aber ich will mal sagen, also das fiel mir jedenfalls auf, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, Frau Thorning-Schmidt hat in ihrem Wahlkampf schon immer wieder sehr stark an Werte wie Solidarität und Gemeinschaft appelliert. Dann schließt sich dann natürlich die Frage an, waren genau diese Werte zum Beispiel auch in den Jahren vorher ein bisschen verloren gegangen?
Ich glaube, sie waren nicht verloren, aber jetzt haben wir eine neue Regierung, Zentrum links. Mhm. Früher hatten wir eine Regierung Zentrum rechts, und das gibt es natürlich Unterschiede. So geht es ja im politischen Leben. So, aber Sie haben recht, dass die neue Regierung von Sozialdemokraten, Sozialliberalen und Sozialisten, sie haben ganz andere Haltungen. Aber das ist ja nur natürlich, das sind andere Parteien.
Und man muss nicht vergessen, es ist sehr schwierig, jetzt nach 10 Jahren muss sie eine neue Geschichte, jetzt bin ich, ich bin ja Schreiberling. Sie muss jetzt eine neue Geschichte, die Vision von der neuen Regierung, eine positive neue Art und Weise, ein neues Bild von Dänemark nach außen machen. Und das ist schwierig. Die hängt immer noch in der vorigen Regierung in deren Schatten. Sie kommt sehr schwierig draus raus. Und das muss sie erst aufarbeiten und ein neues Bild machen und eine neue Politik machen und eine neue positive Vision von Dänemark entfalten.
Aber die Wahlen waren noch erst im September, Herr Henningsen. Also so lange Zeit oder sie so viel Zeit hatte die Regierung auch noch gar nicht. Aber ich habe eben Ihnen angemerkt, Sie gingen nicht ganz d'accord mit dem, was der Botschafter.
Also ich finde ja, wenn ich noch eben das noch mal in Ergänzung sagen darf, es gibt genügend Probleme, und zwar ernsthafte Probleme in dieser Gesellschaft, die einer Lösung bedürfen, und die sind jenseits von dem, was ist dänisch. Darüber haben wir uns jetzt ja gleich gerade eben auch unterhalten, oder was die Abgrenzung dann zu Deutschland oder auch vielleicht zu Schweden. Das sind ja Bagatellfragen. Aber das Gesundheitssystem bedarf dringend einer Inspektion. Mit der Wirtschaft geht es nicht so toll im Augenblick. Die Arbeitslosigkeit steigt. Das Prinzip der Flexicurity ist unter Beschuss, sagen wir es mal so.
Ja, das sollte man also vielleicht noch mal kurz erklären, was es ist.
Von daher, es gibt eine ganze Reihe handfester Probleme, die man nicht damit löst, dass man mit, jetzt werde ich polemisch, George W. Bush in den Krieg zieht. Und das ist ja das, was Dänemark getan hat.
Und unser Opernchor ist jetzt auf 40 reduziert.
Ja, von der Kulturpolitik zu schweigen. Ja. Also, Sie wollten zur Flexicurity.
Ja, muss man einfach mal kurz erklären, den Begriff. Das ist dieses besondere Modell, also ich sag mal, in etwas brutal übersetzt, Hire and Fire, aber auf hohem Niveau der Absicherung.
Genau.
Und das heißt, dänische Arbeitnehmer sind daran gewohnt, häufiger mal den Arbeitsplatz zu wechseln, ohne dass sie gleich in ein schwarzes Loch fallen und Hartz IV kriegen wie in Deutschland.
Genau, die soziale Absicherung ist sehr stabil, ist sehr gut. Und das ist das, was zum Beispiel deutsche Gewerkschafter nicht begreifen, dass die dänischen Gewerkschaften bei diesem System mitspielen. Aber die Zufriedenheit, von der Sie eingangs ja gesprochen haben, ist weit verbreitet und die Dänen sind es gewohnt, dass sie alle 4 Jahre den Job wechseln. Das ist ja, wir wollen ja alle Beamte werden und ja, nicht irgendwie, dass welche Unsicherheiten passieren. Aber das ist im Augenblick, wie ich das verstanden hatte, in der Krise, weil man die Arbeitsbeschaffungsversuche und Maßnahmen outgesourced hat, privaten Firmen überlassen hat, was vorher den staatlichen Unternehmen, und die arbeiten natürlich auch wieder nach dem Profitprinzip, was nicht gut für das Flexicurity-System ist. Aber das ist vielleicht zu kompliziert jetzt für
uns. Aber dann kommen all die Nilsens dann nach Berlin, weil es so flexibel
ist. Ja, die sollten aber nicht nach Berlin gehen, die sollten nach München gehen, ja, weil da gibt es mehr Arbeitsplätze als hier.
Aber Herr Rohmer, mich würde interessieren, sind denn diese auch gesellschaftspolitischen Fragen, die wir ja hier immer nur so ein bisschen andeuten können, also auch Probleme zum Beispiel der Gesellschaft, auch Probleme der letzten 10 Jahre, sind das zum Beispiel auch Themen für Künstler? Findet sich das in der Literatur wieder, in der bildenden Kunst? Oder sind es ganz andere Themen, die dann auch von Jüngeren aufgegriffen werden, gerade in dem kulturellen Bereich?
Also die hatten ja eine sehr schöne Zeit, weil die Intellektuellen ja und die Künstler ja geschichtlich ziemlich links sind, nicht? Und darum haben sie ja einen wunderbaren Kulturkrieg da mitmachen können, nicht immer an die Rechten loskloppen. Und die haben eigentlich eine schöne Zeit da gehabt, nicht?
Weil, das heißt, es wurde auch viel
die konnten wieder in der Opposition sein, nicht? Und für ihre Werte kämpfen und so weiter. Und nee, ich denke, die Literatur ist viel Krimi, nordische Krimi-Literatur. Ja. Also die große Gesellschaftsaufarbeitung gibt es da nicht. Also nee.
Und welche Debatten oder Diskussionen haben Sie mit Ihren Freunden geführt?
Oh Mann, die möchte ich hier nicht im Radio wiedergeben.
Ist das so arg?
Naja, aber da waren schlimme Dinge. Ich meine, wenn ich die Pia und mit den Leuten ins Interview ging oder irgendwo eine Diskussion, habe ich immer Deutsch geredet. Weil es hört sich so schön in Deutsch an. Die dänische Volkspartei und eure Kampagne für Krone und Vaterland. Dann versteht man, worum es sich dreht gleich, nicht? Und die hat ja einen Klaps gekriegt, warum redet der jetzt immer Deutsch, nicht?
Und das wurde dann übersetzt.
Ausgewandert.
Herr Botschafter, da müssen Sie was dagegen halten, ne? Aber das ist nun die Sicht von Knut Kohler.
Ich finde das noch einmal, es ist ein bisschen übertrieben, aber das ist ja die künstlerische Freiheit.
Läuft unter Meinungsfreiheit.
Und Meinungsfreiheit. Also wir haben in Dänemark, Sie haben über die neue Regierung gesprochen, also wir haben in Dänemark dieselbe Probleme wie andere Länder in Europa. Wir haben eine Krise. Wirtschaftskrise und wir haben jetzt eine Regierung mit einem sehr starken Disziplin, auch Haushaltsdisziplin, Sparmaßnahmen im öffentlichen Bereich. Und dann haben wir ja zur selben Zeit, oder dazu kommen wir zurück, die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Aber noch einmal, ich glaube, dass wir haben eine gute politische Debatte in Dänemark. Die neue Regierung hat auch ganz schwierige Zeiten gehabt schon. Das ist unsere Tradition. Ich finde, dass die deutsche politische Debatte ist sehr, sehr stark und sehr heiß. Aber ich wollte sagen, es ist vielleicht noch stärker und heißer in Dänemark.
Herr Henningsen. Es war neulich Abend in einer berühmten deutschen Talkshow die Rede von der gerade in Dänemark eingeführten Fettsteuer. Mhm. Die Rede. Und das fanden die Kombattanten in der Talkshow nicht gut. Die waren alle einhellig.
Dass in Dänemark die Fettsteuer eingeführt
wird? Das wollen wir nicht haben hier in Deutschland, weil das ist aber teuer. Was man vielleicht nicht weiß, ist, Sie fing ja vorhin mit dem Glück an, Dänemark hat die niedrigste Lebenserwartung aller Wohlfahrtsstaaten.
Ist das wahr,
ja? Ja, ich meine, die Leute wissen es ja halt nicht, weil deswegen sagen sie, sie sind glücklich, aber sie könnten noch länger leben. Und ich hab immer, das liegt am Rauchen und das liegt am Fett.
Deswegen Dänemark wird jetzt ja auch die Fettsteuer eingeführt.
Na eben. Das ist so ein bisschen der Milieu-Hintergrund. Dänemark ist traditionellerweise ein Agrarland, wo es alles immer im Überfluss gab. Nach meinen Informationen kann Dänemark 15 Millionen Menschen ernähren. Es hat selber 5 und ein bisschen Millionen Einwohner. Und ich habe auch irgendwann mal gelernt, dass pro Kopf der dänischen Bevölkerung pro Jahr 6 Kilogramm Mayonnaise gegessen werden.
Ja, aber darum sind wir ja glücklich, weil ich meine, das läuft so. Das Wetter ist mies. Unsere schönen blonden Frauen da sind eisekalt und wollen uns nicht. Und das Essen ist mies. Aber es ist unser Essen. Es ist unser Wetter. man kann ja nicht Glück quantifizieren. Aber ich glaube,
dass die Dänen wollten die Frage stellen, was ist am wichtigsten, glücklich zu sein oder ein langes, vielleicht trauriges Leben.
Schwedisches.
Okay, und da haben Sie die Antwort drauf gegeben. Lieber glücklich und intensiv.
Aber wissen Sie, ich glaube, dieses Glücksdings da, ich glaube, es ist eigentlich eine Zufriedenheitsmessung. Und ich glaube, wenn man zufrieden ist in Dänemark, dann hängt sehr viel damit zusammen, dass wir ein kleines Land sind und dass wir sehr großes Vertrauen ineinander haben. Und wenn man eine Gesellschaft hat, wo man sich sicher fühlt und wo man großes Vertrauen hat und wo man sehr viele Sachen mit dem Händenschlag machen kann, man vertraut sich, dann fühlt man sich geborgen und fühlt sich zufrieden.
Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort für die zweite Runde. Bedanke mich sehr herzlich. Wir unterbrechen jetzt noch einmal für die Nachrichten und sprechen dann über Dänemark in Europa, Dänemark und die EU. Europa bei der Arbeit, so heißt der Slogan der dänischen Ratspräsidentschaft, und die neue Regierungschefin, die Sozialdemokratin Helle Thorning-Schmidt, möchte die EU unter dänischem Vorsitz grüner und sicherer, dynamischer und verantwortungsvoller machen. Das ist ein ehrgeiziges Programm angesichts der Krisen und Spannungen in der Gemeinschaft, aber die Dänen wollen Brücken bauen, Bridge over Troubled Water, in Anlehnung an den Song von Simon und Garfunkel, also Brücken zwischen den Euro- und Nicht-Euro-Staaten. Und vor allem wollen sie aber auch Großbritannien wieder mit ins Boot holen. Forum die Botschafter-Matinee heute mit Per Paulsen-Hansen, dem Botschafter des Königreichs in Deutschland, Bernd Henningsen, Professor für Skandinavistik, und Knut Rohmer, Literaturwissenschaftler, Autor und Schauspieler. Herr Botschafter, Ihr Land ist ja seit 1973 Mitglied der Gemeinschaft, hat sich aber immer so ein paar Sonderbedingungen ausgehandelt, die sogenannten Opt-outs. Dänemark gehört zum Beispiel nicht zur Währungsunion. Sind Sie in diesen Zeiten ganz froh, dass Sie noch die Krone haben und nicht den Euro?
Also es ist ja so, dass wir haben diese Opt-outs, wie Sie sagen. Wir sind nicht in der Währungszone. Wir haben auch ein Opt-out für die gemeinsame Verteidigungspolitik der Europäischen Union und für einige Fragen innerer und rechtlicher Angelegenheiten. Und mit dem Euro ist es ja so, dass die dänische Krone ist ganz mit dem Euro verbunden. Und wir erfüllen die Euro-Kriterien. Aber wir sind nicht in der Eurozone.
Ja, das ist das Besondere.
Und um da in diese Zone einzutreten, müssen wir eine neue Volksabstimmung haben.
Und jeder sagt, die machen sie besser nicht, weil die verlieren sie.
Also diese, die neue Regierung, worüber wir gesprochen haben, haben gesagt, wir wollen gern die zwei anderen Opt-outs entfernen mit Volksabstimmungen in dieser Regierungsperiode, aber mit dem Euro nicht in dieser Regierungsperiode. Wir haben eine Volksabstimmung über Euro im Jahre 2000 gehabt und die Regierung damals hat es verloren. Und die Umfragen in Dänemark zeigen jetzt, dass der Euro ist nicht sehr populär. 60% sind dagegen, dass Dänemark in die Zone eintritt.
Ja, verständlicherweise, aber Sie haben ja gesagt, das Besondere an Dänemark ist ja eben, dass Sie sich ganz nah an die Kriterien anlehnen, Sie im Grunde genommen alle erfüllen und dennoch aber sagen, so eine Abstimmung käme im Moment gar nicht durch. Mhm. Sie sind zwar nicht Mitglied der Eurozone, auf der anderen Seite hängen auch bei Ihnen, glaube ich, ich weiß nicht, 500.000 oder 1 Million Arbeitsplätze vom gemeinsamen europäischen Markt ab. Also auch Ihnen ist natürlich an der Rettung des Euro, sage ich mal, gelegen.
Wir haben dasselbe Interesse dafür, wie alle anderen, auch wie Deutschland. Und wir unterstützen alle Bestrebungen, diese Probleme zu lösen mit den verschiedenen Veranstaltungen, die wir haben, mit dem neuen Fiskalpakt. Wir haben Euro-Plus-Pakt gehabt. Wir haben auch eine dänische Teilnahme in einigen von den Rettungsschirmen, Veranstaltungen. Aber wir sind ja nicht am Euro-Tisch. Aber wie Sie gesagt haben, wollen wir gern als Brückenbauer versuchen, unsere Arbeit zu machen, dass so viele so weit wie möglich in allen Diskussionen teilnehmen.
Bernd Henningsen, ist es Ihrer Meinung nach von Vorteil, gerade für, um das Wort nochmal aufzunehmen, des Brückenbauens unter der dänischen Ratspräsidentschaft, dass das Land eben nicht Teil der Gemeinschaftswährung ist?
Also wir reden jetzt über Politik. Und da müssen wir halt wissen, dass es Entscheidungen gibt, von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind, dass sie vielleicht auch dumm sind, dass sie vielleicht auch nur halb richtig sind. Und trotzdem müssen wir sie treffen, weil wir die Leute nicht mitkriegen. Früher hieß es, wenn die Deutsche Bundesbank in Frankfurt den Zinssatz verändert, zieht die dänische Notenbank nach einer Viertelstunde nach. Heute gibt es diese Viertelstunde nicht mehr, sondern die Frankfurter Europäische Zentralbank trifft einen Beschluss, unter anderem mit der Stimme der Republik Malta, und die dänische Notenbank vollstreckt das unmittelbar, sitzt aber nicht mit am Tisch. Und das ist eine absurde Situation, und von daher kann man gut sagen, dass der dänische Euro Krone heißt. Es ist ein Euro, nur es wird in Krone gerechnet. Und das ist in gewisser Weise ist das eine absurde Situation, aber damit muss man klar werden, wenn man das demokratische repräsentative Prinzip, verteidigt.
Ja gut, aber dahinter steckt ja
eine aktivere Rolle, wie sie die jetzige Regierung anstrebt, finde ich ja ganz hervorragend, weil das könnte ja zu einer anderen dänischen Europapolitik führen.
Bei Ihrer Absurdität nochmal aufnehmend, würde ich gerne Knut Romer die Frage stellen. Dahinter steckt ja eben eher die Skepsis gegenüber, nicht Europa, aber die Skepsis gegenüber der EU. Teilen Sie die auch?
Nee, ich will von Europa gerettet werden.
Sie alleine, oder? Nee, oder überhaupt.
Aber wissen Sie, ich glaube, das ist so in Sozialschichten und was, wo man ist in der Gesellschaft und so weiter, auch generationsmäßig, das ändert sich überall. Die dänische Gesellschaft ist nicht eine Einheitsgesellschaft. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir nicht die Krone loswerden wollen, ist auch so Identität, weil man Angst hat, vom Indischen Ozean aufgeschluckt zu werden. Nicht? Und wenn wir nicht die Krone haben, sind wir auch kein Königreich, weil da gehört ja eine Krone dazu. Nicht? Also das ist so ganz symbolisch, weil realpolitisch ist da kein großer Unterschied, aber symbolisch ist das ganz wild. Und die arme Helle, da, ich meine, die wollte jetzt dänische grüne Politik führen und am selben Tag werden 3000 Leute von unserer riesen Windmühlen gefeuert, werden rausgeschmissen. Nicht? Wo ist denn dann der Wind in den Segeln da? Nicht? Und da gibt es das Monocle Nation Survey, das liegt hier, das kann man mit nach Hause nehmen.
Was ist das denn?
Ja, die haben eine Untersuchung über Dänisch, die haben Dänemark nachgeguckt, haben schöne Bilder gemacht und haben geguckt, wo gibt es denn da die Modernität in Dänemark? Und dieses Reisemagazin hat Dänemark in einem Bild, ein modernes, optimistisches, urbane Landschaften, Fahrräder,
und auch grüne mit Wirtschaft. Bildern von der dänischen Botschaft in Berlin.
Ich wollte gerade sagen, wenn es hier liegt, dann wird es vielleicht nicht.
Aber das Bild von Dänemark ist eigentlich das kosmopolitische, internationale, moderne Dänemark, auf das ich hoffe, dass Helle das auch dann der EU gegenüber vertritt.
Also hoffen wir mal auf Helle, Herr Botschafter. Ich weiß, sind Sie per Du mit ihr? Oder? Das ist so üblich, ne?
Ja, es gibt keinen See in Dänemark.
Es gibt keinen See.
Ein See für die Königin.
Oje, dann habe ich Sie die ganze Zeit schon falsch angesprochen, oder wie?
Ja, wir reden ja Deutsch.
Ja, wir reden Deutsch, ja. Aber eigentlich so, wenn ich jetzt, ich meine, ich bin ja hier bei Ihnen heute zu Gast mit der Sendung.
Aber es gibt Stimmen in Dänemark, die wollen Sie wieder einführen, inspiriert aus Deutschland. Okay. Wir wollen nicht so dicht aneinander sein.
Wir wollen schon ein bisschen Abstand haben.
Gut, das ist aber auch eine Frage über die mehr altmodische Höflichkeit.
Ja.
Das ist ein Teil davon geworden, dass wir jetzt sagen, wir du, warum haben wir haben auch Sie auf Dänisch.
Ja. Und ich bleibe jetzt auch mal dabei.
Benutzt es nicht.
Okay. Ja. Wir waren jetzt gerade bei dem Thema Euro-Krone. Dahinter sich aber auch ja immer noch verbergend oder vermutet jedenfalls eine große Skepsis gegenüber der Institution, also der Europäischen Union. Konnte man auch immer wieder lesen, früher glaube ich auch auf irgendwelchen Plakaten, Europa ja, EU nein. Was ist das? Also versuchen Sie es mal ein bisschen zu erklären.
Also ich glaube, das hat sich ganz viel geändert. Ich weiß nicht, ob Herr Rohmer einig ist, aber es ist nicht so, wie es war 10 Jahre her, die Europadiskussion in Dänemark oder die EU-Diskussion.
Nee, ist sie nicht. Ist ganz viel, anders.
Ja. Ist ganz anders. Es gibt ein gewisses Euro-EU-Skepsis, aber es kommt nicht so stark und nicht so deutlich wie früher. Also wir sind ja so lange jetzt dabei. Wir sind in die EEG damals am 1. Januar 1972 eingetreten. 73, entschuldigt. Ja, wir haben die Volksabstimmung in 72, ja. Und am 1. Juli 1973 war ich ein junger Diplomat im dänischen Außenministerium. Ich kam direkt von der Uni und da hat Dänemark die erste Ratspräsidentschaft gehabt. Und diese Ratspräsidentschaft ist unsere 7. Ratspräsidentschaft. Das heißt auch, dass wir haben eine gewisse Erfahrung und hoffen, wir können
Sie weichen mir aber immer ein bisschen aus. Das ist ja alles schön, was Sie sagen. Aber versuchen Sie doch noch mal ein bisschen zu beschreiben, dieser Unterschied zwischen Skeptizismus oder eben Vorbehalten gegenüber dieser Gemeinschaft, dieser Europäischen Union und natürlich auf der anderen Seite sagen, ja klar, sind wir Europäer, sind wir Teil Europas. Also woran stört man sich?
Also ich glaube, Professor Hennigsen hat darüber gesprochen, dass wir sind ein kleines Land und für ein kleines Land gibt es ja zwei Richtungen. Entweder sagt man, wir müssen am Tisch sein, wo die anderen sitzen, oder man sagt, das ist zu gefährlich, mit den Großen zu sein, wir bleiben lieber, wo wir sind, zu Hause und wir nehmen nicht teil in dieser Zusammenarbeit. Aber ich glaube, dass die erste Linie, dass wir wollen am Tisch sein, das ist, wo wir jetzt sind.
Ich glaube, die Dänen haben jetzt kapiert, dass wir Europa brauchen, um als Nation zu überleben. Langsam dämmert es. Nicht? Das ist ja sehr schön. Und wir sind ein skeptisches Volk. Also Skepsis, wenn es was Dänisches gibt, ist es Skepsis. Okay. Es ist, hier, bitteschön. Ja, nicht? Also, und ich meine, lesen Sie Kierkegaard. Ich meine, der hat ja Hegel gelesen und hat gesagt, du hast ein System für alles gemacht. Der Weltgeist, alles, nichts bleibt übrig. Nee, alles erklärt, alles da, System. Und das sagt er, ja, na, das... Das geht wohl, da muss doch was übrig bleiben, das kann doch nicht stimmen. Nicht? Und diese gesunde Skepsis gegenüber ist ja auch was Tolles. Nicht? Also braucht man auch ab und zu. Nicht?
Und sie wird, befriedigt durch Behauptungen, die jedermann glaubt. Also wir glauben alle an den Teuro. Alles ist teurer geworden nach der Einführung. Aber das stimmt nicht. Es stimmt einfach, es gibt keinen Beleg dafür.
Es gibt keine Untersuchung.
Die Inflationsrate ist niedriger, als sie zu D-Mark-Zeiten war. Und so ist das eben mit der Bürokratie, dieser Wasserkopf in Brüssel. Brüssel beschäftigt, also die EU beschäftigt so viele Beamte und Mitarbeiter wie die Stadtverwaltung von Wien. Und da sollen wir noch einmal sagen, dass wir von den Bürokraten erdrückt werden. Aber das will natürlich niemand wahrhaben, sondern das passt so wunderbar. Für diese Ferne habe ich irgendein Bild darüber.
Und so ist das mit diesen Stigmata, da waren wir vorhin dabei. Es gibt auch besonders klebrige Vorurteile, die bleiben einfach hängen, egal ob sich mittlerweile die Welt schon weiter gedreht hat oder nicht.
In Norwegen haben sie ernsthaft Reklame gegen gemacht 1972. Die Verträge heißen römische Verträge, sowas Dämliches. Jetzt werden wir alle katholisch. Das war das Argument dagegen. dann nützt einem die Aufklärung dann ja doch nichts mehr.
Der dänische Außenminister, das war allerdings noch vor diesem berühmten Gipfel am 9. Dezember, im November letzten Jahres, hat er gesagt, als er auch gefragt wurde nach den Spannungen, nach den Differenzen, nach den Problemen innerhalb der Union und natürlich den 17-Euro-Staaten und den anderen, die nicht die Währung eingeführt haben, sagt er, es geht weniger um die 17, es geht sehr wahrscheinlich eher um die 2 und das ist das berühmte Duo Mercosur, also die starke Dominanz Deutschlands und Frankreichs. Ja, ist das auch ein Konflikt für Sie oder für Ihr Land besser gesagt? Können Sie da entschärfen oder wollen Sie da auch Brücken bauen?
Ich glaube, wir sehen es nicht als ein Konflikt. Die neue Ministerpräsidentin, Frau Thorning-Schmidt, hat eine Rundreise gemacht vor der Präsidentschaft, glaube ich, zu allen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, auch um Inklusivität zu zeigen.
Jetzt hält sich ja auch immer noch das Gerücht, dass Nicolas Sarkozy auf dem Gipfel am 9. Dezember ihre Ministerpräsidentin so ein bisschen ruppig angefahren habe, so nach dem Motto, halt mal den Mund, ihr gehört sowieso nicht dazu. Das ist weder sehr charmant, sollte es sich zugetragen haben, noch respektvoll. Und die Süddeutsche fragte dann damals, glaube ich, muss vielleicht die erste Brücke nach Paris gebaut werden.
Aber das sind ja Presseberichte,
ja, genau, deswegen frage ich ja Sie.
Was gesagt geworden ist, aber das hat nur die neue Ministerpräsidentin eine größere Popularität in Dänemark. Sie hat damit gegeben, ja. Nein, also wir haben sehr gute auch Verbindungen zu Paris und zu Berlin und überall.
Herr Henningsen. Darf ich die Frage vielleicht etwas anders formulieren?
Und auch nochmal an den Botschafter stellen?
Und auch nochmal an den Botschafter
stellen. Ja, Sie bekommen vielleicht keine Antwort.
Vor kurzem hat der polnische Außenminister in der Deutschen Zeitung gesagt, er hätte mehr Angst vor der deutschen Passivität als vor der deutschen Aktivität. Das hat ihm viel Prügel in Warschau eingebracht. Glauben Sie, dass es dänische Politiker gibt, die so denken?
Nein, ich glaube, dass, also was Herr Sikorski gesagt hat, ist ja, dass man große Erwartungen auf Deutschland oder für Deutschland, in Polen hat. Ja. Und wir haben dieselben Erwartungen, dass Deutschland eine ganz deutliche und gute Rolle in Europa spielt. Das ist auch unsere Erwartung.
Wir lieben Frau Merkel.
Oh, da wird sie sich freuen, wenn sie zuhört.
Ich weiß nicht, und wenn so Professor Henningsen, also wenn man so in Dänemark sagt, da bekommt man keine Kritik.
Okay. Wir hoffen ja immer, dass die Deutschen zahlen. Nicht? Und vielleicht zahlen sie dieses Mal auch. Nicht? Also ich meine, dann können wir da hier uns hinstellen, ladies and gentlemen, we have an agreement. Und die Deutschen haben dann da 300 Milliarden irgendwie gezahlt. Und das kann man ja immer hoffen.
Sie wissen aber schon, dass Sie hier in Deutschland zu Gast sind heute, ne?
Aber es ist ja interessant, wie er antwortet, weil bis zur letzten Ratspräsidentschaft gab es auf der mentalen Landkarte gab es Dänemark eigentlich nicht. Also wir wussten alle, was der Oslo-Prozess ist, was mit Reykjavik verbunden war, was Helsinki bedeutete. So, aber Kopenhagen, Dänemark, war eigentlich nicht so in dieser Rhetorik seit der letzten Ratspräsidentschaft. Ja, die Kopenhagen-Kriterien. Das heißt, die Festlegung, nach welchen Regeln nehmen wir in der EU jetzt neue Mitglieder auf?
Aber ich glaube, dass Präsidentschaften haben sich ein bisschen geändert. Die Gipfeltreffen sind jetzt fast alle in Brüssel. Früher hat man es rundherum in den Mitgliedstaaten gehabt. Ein anderer Unterschied ist, dass mit dem neuen Vertrag hat man ein ständiger Vorsitzender des Europäischen Rates. Herr von Rompuy, auch im außenpolitischen Bereich hat man jetzt die hohe Vertreterin, Catherine Ashton. Also wir haben ja auch ein Signal gesendet, dass wir nicht so viel Geld für die Ratspräsidentschaft verbrauchen. Wir nehmen Leitungswasser für die Sitzungen. So, man sagt Leitungswasserpräsidentschaft oder Tapwater Presidency auf Englisch. Und weil wir haben nicht so viel Geld wie DGAP und Radio, dass man Gerolsteiner trinken kann.
Okay, na gut, dass Sie nicht verraten, was hier sonst noch alles rumsteht.
Machen wir noch eine kleine. Ich würde gerne die leeren Flaschen mit nach Hause nehmen. Ja.
Machen wir noch eine kleine Schlussrunde, meine Herren. Herr Henningsen, welche Erwartungen haben Sie an diese 6 Monate dänische Ratspräsidentschaft?
Ich finde, die Markierung, die jetzige Regierung gesetzt hat, ist unglaublich wichtig innerdänisch, für die dänische Innenpolitik, dass Europa wieder auf die Tagesordnung gekommen ist. Apropos dieser Ratspräsidentschaft, das finde ich sehr positiv.
Herr Rummer? Sie auch. Sie freuen sich, dass Dänemark einfach wieder in Europa im Gespräch ist.
Ja, ich freue mich sehr. Ich meine, wirklich, also der letzte Atemzug der letzten Regierung, als sie da diese Grenzdings gemacht haben, da war ich bei Arte da und die haben gesagt, na, wie geht's, Herr Roma? Und ich glaube, bitte, 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 Europa, rettet uns von uns selber. Und das haben wir jetzt selber gemacht und jetzt können wir vielleicht damit mitarbeiten, Europa zu retten.
Nicht? Ja, und was ist so das typisch Dänische, was Sie gerne dann auch in Europa weit verbreiteter sehen würden?
Die Skepsis.
Die Skepsis. Herr Botschafter, dem schließen Sie sich nicht an, nehme ich an, oder? Was möchten Nein. Sie Dänisches gerne mitgeben in die Welt?
Nein, ich glaube, dass wie Professor Henning sagt, dass die Ratspräsidentschaft hat eine ganz große Einwirkung, auch in Dänemark. Dass man zeigt, dass Dänemark etwas tun kann für Europa und hoffentlich geht es gut. So, wir wissen nicht, was wir vor uns haben in den nächsten Monaten. Wir sehen die großen Möglichkeiten auch für eine Zusammenarbeit mit Deutschland während unserer Ratspräsidentschaft.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Per Paulsen Hansen, dem Botschafter des Königreichs Dänemark in Deutschland, Bernd Henningsen, Professor für Skandinavistik, und Knut Rohmer, Literaturwissenschaftler, Werbefachmann, Schauspieler und Autor. Ich bedanke mich nochmal für die Gastfreundschaft heute in der dänischen Botschaft. Bitte. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke schön.